Einmal nachgefragt. Der Podcast aus der Praxis für die Praxis.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu Rheuma nachgefragt, unserem Podcast aus der Praxis für die Praxis mit Themen rund um die Rheumatologie. Mein Name ist Martin Krusche und ich bin Rheumatologe am Universitätsklinikum in Hamburg-Eppendorf. In unserer heutigen Folge von Rheuma nachgefragt wollen wir uns mit der Differenzierung von Patienten mit rheumatoider Arthritis gegenüber der Gicht auseinandersetzen. Denn die Unterscheidung der beiden Entitäten kann in der Praxis trotz klar definierter Klassifikationskriterien eine diagnostische Herausforderung darstellen, insbesondere bei atypischen Verläufen oder in frühen Krankheitsstadien. Für uns Rheumatologen ist die Früherkennung zugunsten einer frühen Krankheitskontrolle wie immer aber der höchste Anspruch. Und daher wollen wir uns heute in dieser Folge damit beschäftigen, wie uns die Differentialdiagnose Gicht in Abgrenzung zur RA in der Praxis gelingen kann. Dazu habe ich heute eine absolute Spezialistin auf diesem Gebiet gegenüber sitzen, Frau Professor Anne-Kathrin Tausche. Sie ist Fachärztin für Innere Medizin und Rheumatologie sowie Dermatologie und ist als Oberärztin in der Rheumaambulanz im Universitätsklinikum Karl Gustav Carus in Dresden tätig. Und sie ist natürlich ausgewiesene Spezialistin für Kristallarthropathien und hat in dieser Funktion unter anderem auch die letzte S3-Leitlinie zur Gicht mit verfasst. Liebe Frau Tausche, wir freuen uns sehr, dass Sie da sind.
Schönen guten Tag.
Bei der Vorbereitung für den Podcast bin ich ja so ein bisschen darüber gestolpert, dass Sie sowohl Rheumatologin als auch Dermatologin sind. Und ich habe mich so ein Stück weit gefragt, wie kommt man denn über diese Brücke hin zur Kristallarthropathie?
Ja, das Primäre war die Dermatologie und ich habe da sehr viel konsiliärisch für die innere Medizin gearbeitet. Und dann hat sich das so ergeben, dass mein damaliger Internistenchef gefragt hat, ob ich nicht auch noch innere Rheumatologie machen will. Die Überschneidung zu den Kollagenosen ist ja sehr tragend. Und die Kristalle Dresden hat eine lange Erfahrung oder eine lange Tradition hinsichtlich metabolischer Arthritiden. Und nun sind das 20 Jahre mittlerweile klinische Forschung zu den Kristallarthritiden draus geworden. Und das ist unser Schwerpunkt hier, forschungstechnisch.
Sehr schön. Gut oder in die richtige Richtung abgebogen, würde ich fast sagen wollen. Nun gehen wir in medias res. Vielleicht verschaffen wir uns erstmal einen Überblick über die Gicht. Vielleicht können Sie uns mal ein paar Fakten zur Gicht mit auf den Weg geben.
Also es ist ja tatsächlich die häufigste entzündliche Gelenkerkrankung in Deutschland. Und wenn man mal das sich vor Augen hält, dann sind das 2 Patienten pro 100, also Menschen, die eben an Gicht erkrankt sind. Das hat sich in den letzten Jahrzehnten nicht groß verändert. Hier in Deutschland eine Inzidenz von 1,6% in der Bevölkerung. Und dann, wenn man das hochrechnet, das sind schon ein paar Millionen. Es ist, wie schon angesprochen, eine metabolische Erkrankung. Es geht uns allen gut. Wir essen alle reichlich, sitzen an gedeckter Tafel und die Kernaussage ist eigentlich, es ist metabolisch bedingt, hohe Harnsäurewerte machen, dass zu viel vorhanden ist und physikochemisch dann eben Harnsäurekristalle in Gelenken oder in Geweben sich ablagern. Typischerweise braucht es eine ganze Zeit, ehe das dann evident wird und sich eben Harnsäurekristalle auch letztlich ablegen in den Geweben. Und das Immunsystem findet das natürlich als fremd vor und irgendwann bei bestimmten Schwankungen der Harnsäurekonzentration kommt es zu entzündlichen Schüben. Und dann haben wir eigentlich den klinischen Fakt, dass die Patienten überwiegend eben Männer im arbeitsfähigen Alter, die häufig auch metabolisch geprägt sind, ich sage häufig, es ist eben nicht immer der Fall, dann mit solchen Gichtanfällen kommen. Was ist eigentlich die Hauptursache? Und da haben wir in den letzten Jahrzehnten gelernt, ist es gar nicht so sehr die Ernährung primär, sondern die eingeschränkte renale Harnsäureausscheidung. Das ist der wesentliche Mechanismus, warum Harnsäure verbleibt im Körper und eben ansteigt. Und Frauen sind seltener, tatsächlich die Männer im berufstätigen Alter, sie fallen dann eben auch aus. Und wir haben gelernt, dass wir eben neben dieser Arthritis urica häufig eben auch auf andere metabolische Begleiterkrankungen mit hinschauen müssen. Das ist eben der arterielle Hypertonus, das ist das Übergewicht, aber auch ganz häufig der Diabetes mellitus oder eben die Niereninsuffizienz. Und alle Daten sagen, dass eben 80% unserer Gichtpatienten mindestens eine dieser Komorbiditäten noch aufweisen. Also schon eine sehr komplexe Erkrankung.
Wenn jetzt so ein Gichtpatient vor einem sitzt oder häufig ja auch erstmal beim Hausarzt vorstellig wird, und das ist ja doch ein recht akutes Erkrankungsbild ist, wie stellt er sich dann vor und wie ist da so die Versorgungsrealität in Deutschland?
Ja, das ist eigentlich so klassisch klinisch und so einschneidend, dass häufig die Patienten selber schon ja, auf die Diagnose der Gichterkrankung kommen. Es ist in der Regel eben ein peripher gelegenes, meistens untere Extremität betreffendes Gelenk. Das Podagra, das Großzehengrundgelenk, das ist so plötzlich und rasch innerhalb von wenigen Stunden Start, meistens frühe Morgenstunden oder nachts, wenn der Cortisolspiegel eben unten ist. Und die Patienten haben eine extreme Berührungsempfindlichkeit. Und es ist mit Schwellung und Rötung natürlich bei der akuten Entzündung dann vergesellschaftet. In der Regel kommt der Patient damit zuerst zum Hausarzt. Dort schlägt er sozusagen auf und hat diesen heftigen Schmerz. Und er wird dann in der Versorgungsrealität dann erstmal mit einem Schmerzmittel versorgt. Das ist auch so klassisch und so typisch, dass eigentlich so ein akuter Gichtanfall, zumindest in dem Initialstadium, sehr gut zu behandeln geht und an erster Stelle eben nicht steroidale Antirheumatika. Ganz klassisch und sehr pathognomonisch das Colchicin, was eben seine Wirksamkeit im Gichtanfall sehr gut zeigt. Oder aber, wenn eben der Anfall so prolongiert ist oder sich diese zwei ersten Medikamentengruppen nicht anbieten, dann eben Glukokortikoide. Und das schauen wir schon oder schaut auch der Hausarzt, der macht ja auch einen Medikamentencheck nach den tatsächlichen Komorbiditäten, die noch vorliegen und auch Medikamentenunverträglichkeiten. Was leider häufig ganz stiefmütterlich behandelt wird, ist die Ursache der Gicht gleich schon in den Blick zu nehmen, was heißt, dass wir die Harnsäurequellen minimieren müssen. Natürlich auf der einen Seite auch den Patienten fragen, ernährungstechnisch, ob man da was umstellt. Wir wissen alle, wie diätetische Maßnahmen schwierig in den Alltag einzubringen sind, aber es gehört dazu, gerade wenn man eben an die kardiometabolischen Begleiterkrankungen denkt. Und dann sollte natürlich, wenn so ein klinischer Anfall aufgetreten ist, dann ist es schon wichtig, den Patienten auch eventuell schon Medikamente mit in das Portfolio einzubeziehen, weil wir wissen, dass eine Harnsäure sich so verhält, wenn man unter 6 Milligramm pro Deziliter, das heißt also nach den SI-Einheiten unter 360 Mikromol pro Liter absenkt, dann lösen sich diese Kristalle wieder auf und die Gicht verschwindet. Man kommt nicht umhin, die Gicht konsequent durch die Harnsäureabsenkung zu behandeln, sonst wird man in einen Circulus vitiosus kommen, diese Harnsäureablagerungen finden weiterhin statt. Und das ist eben das, was der Hausarzt besonders eben auch berücksichtigen sollte, wenn sowas auftritt, dass auch schon eine Aufklärung für den Patienten mitgegeben wird.
Jetzt sind wir ja schon direkt in Medias Res gegangen. Ganz herzlichen Dank. Ich würde vielleicht gerne noch mal einen ganz kleinen Schritt zurückgehen. Viele Patienten und Patienten, wenn sie vielleicht noch gar nicht wissen, dass sie eine Gicht haben, die gehen irgendwie zum Arzt und sagen, ich habe Rheuma, so der Klassiker. Wie unterscheiden Sie denn vielleicht? Ist das jetzt eine Arthritis urica, also eine Gicht, oder ist es vielleicht doch eine rheumatoide Arthritis?
Also Gott sei Dank hält sich ja so eine Erkrankung häufig an die klassischen Entzündungsmuster. Also man kann es schon eigentlich rasch differenzieren. Die Gicht ein Gelenk in der Regel, eine Monarthritis, rasch und akut. Und wenn wir es abgrenzen wollen zu dem vom Patienten bezeichneten Rheuma, dann sind es in der rheumatoiden Arthritis eben ja die uns bekannten symmetrischen Betroffenheiten der Gelenke, dass es eher schleichend ist, dass es mehr systemischen Charakter hat und diese typische Morgensteifigkeit. Also zu Ihrer Frage, ganz kurz diese zwei Punkte, die man eigentlich klinisch schon machen kann.
Gibt es da noch andere Differentialdiagnosen, die wir mit bedenken sollten?
Natürlich ist das ja nicht immer so eindeutig, wie Sie auch sagen. Es gibt so Überschneidungen. Wir haben gesagt, Kristalle, die Gicht das häufigste. Aber ja, es gibt eben auch andere Kristalle, die solche rasch entzündlichen Arthritiden machen. Und da gehört an der ersten Stelle natürlich die durch Calciumpyrophosphatkristalle, also die sogenannte CPBD. Wir haben die früher als Pseudogicht bezeichnet. Das sind dann eben in der Regel ältere Patienten. Die haben auch eine Monarthritis, aber das sind dann eben eher die großen Gelenke. Und was uns so ein bisschen umtreibt, wenn so ein Patient mit so einem heißen und geschwollenen Gelenk kommt, was vielleicht nicht so als Podagra daherkommt, sondern als Sprunggelenksarthritis, dann müssen wir gerade bei Immunsupprimierten, bei älteren Diabetespatienten oder auch bei Prothesengelenken an die septische Arthritis denken. Und das ist, denke ich, eine Kernaufgabe von Ärzten zu erkennen, wann muss man hier weiter nachforschen. Seltener sind dann die reaktiven Arthritiden, die auch mal so ein bisschen gerötetes Gelenk bringen können, oder die Psoriasis-Arthritis. Ja, und an letzter Stelle eigentlich wirklich von der Klinik her die Rheumatoide-Arthritis. Das ist eigentlich so das Wesentliche, was wir im Hinterkopf behalten sollten.
Jetzt gibt es ja auch so ein paar Laborparameter, bestimmen wir ja sehr gerne in der Rheumatologie, Harnsäure, aber auch andere Autoantikörper, wie zum Beispiel CPPD. Vielleicht können Sie uns noch mal ein bisschen da durchführen, was in welcher Konstellation vielleicht für entsprechende Krankheitsentitäten sprechen könnte.
Also neben dieser wirklich eindrucksvollen Klinik, die uns der Gichtpatient mitbringt, haben wir eine Anamnese. Und da ist es vielleicht auch hilfreich, mal zu fragen, war sowas schon mal früher? Also das gibt ja doch dieses interkritische Intervall, was manchmal über ja auch Jahrzehnte gehen kann, dass die Patienten schon in der Anamnese mal so einen richtig klassischen Gichtanfall hatten oder so eine akute Monarthritis. Und dann haben wir dieses Bild, das Klinische, was wir schon besprochen hatten, und die Harnsäurewerte. Und Sie haben völlig recht, das ist nur ein Laborwert. Und da wissen wir eben, dass die Serumharnsäure, das muss man bedenken, gerade in entzündlichen Zuständen falsch niedrig ist. Das heißt, wir bestimmen die ist niedrig und dann wird gesagt, nein, eine Gicht kann es nicht sein. Und nein, das ist eben nicht der Fall. Gerade in Entzündungszuständen ist Harnsäure falsch niedrig. Das heißt, es hilft uns hier, wenn sie sehr hoch ist, dann kann man sagen, dann ist es sicher wahrscheinlich eine Gicht. Man sollte aber eben, wenn das der Fall ist, auch mal noch einen Abstand, wenn das abgeklungen ist, die Harnsäure messen, dann wissen wir, wo stehen wir mit so einem Harnsäurewerten. Haben wir den Verdacht, dass es eben ein infiziertes Gelenk ist, dann auf jeden Fall die Gelenkpunktion. Dann müssen wir das natürlich mikrobiologisch angucken. Und was wir als Rheumatologen als eine Kernkompetenz aufweisen, ist eben die Mikroskopie, die wir durchführen können, also eine reine Lichtmikroskopie, da können wir die Harnsäurekristalle aus dem Gelenkpunktat finden. Das ist auch nach wie vor der Goldstandard bei der Diagnostik der Gicht oder auch in Abgrenzung zur CBBD-Arthritis. Mittlerweile haben wir ein sehr schönes Tool mit dem Ultraschall, also hochauflesen Gelenksonographie. Und da ist es auch so, dass man wirklich, wenn man da einigermaßen erfahren ist, die typischen Zeichen für eine Arthritis urica sehen kann. Das sind eben diese Kristalle, die im Gelenkpunktat in der Gelenkflüssigkeit sich wiederfinden. Das sind so wolkige, echoreiche, inhomogene Konturen. Und wenn sich so ein Rasen von Harnsäurekristallen auf dem Knorpel findet, dann sieht man das als sogenanntes Doppelkonturzeichen. Das sagt aber ja, man kann ja immer beides haben. Ne? Also letztlich kann da auch eine Infektion mit drin sein. Deshalb die Punktion also wirklich wichtig. Alle andere Bildgebung wie das Röntgen hilft uns in der Differenzierung zu anderen unklaren chronischen Verläufen. Ne? Sieht man Erosionen? Also das sind weiterführende Untersuchungen, die uns dann noch mit den Weg weisen. Wir haben vielleicht in der Klinik den Tipp, dass man tatsächlich diese Klinik und die Labors nimmt. Da gibt es also diesen validierten Gicht-Diagnosekalkulator, der eben den Mann einbezieht, andere kardiometabolische Erkrankungen. Und der hilft so ein bisschen zur Leitung. Das ist vor allen Dingen für die Hausärzte vielleicht ein Rat. Und dann haben wir diese Red Flags, die wir beachten müssen. Eben wenn wir eine Infektion haben, dann haben wir häufig Fieber. Die Patienten, denen geht es viel schlechter. Und dann müssen wir eben auch besonders an die septische Arthritis denken. Also das ist dann unsere Kernkompetenz, das abzuklären.
Ganz herzlichen Dank für den tollen Überblick. Ich hätte noch mal eine ganz kurze Frage, um nochmal auf die Harnsäure zurückzukommen. Das, was ich in der Praxis auch immer wieder erlebe, das ist der erste Laborparameter, auf den dann häufig bei Verdacht auf Gicht mitgeschaut wird. Und es ist ja so, eine Hyperurikämie ist ja auch extremst häufig in der Normalbevölkerung. Jetzt entwickelt ja aber nicht jeder mit einer Hyperurikämie eine Gicht. Gibt es dafür irgendwie eine Erklärung?
Das ist eine gute Frage. Also man weiß, dass es rein physikochemisch ein Mengenzeitverhältnis ist. Also je länger so eine hohe Harnsäure besteht, desto wahrscheinlicher ist, dass die sich dann eben ablegt. Und Sie haben völlig recht. Wir forschen zwar schon eine Weile dran. Es gibt Patienten, die haben sehr hohe Harnsäurewerte, aber bekommen nie eine Gicht. Also es scheint neben der Hyperurikämie noch andere immunologische Prozesse zu geben, warum jemand dann mit Anfällen reagiert und warum jemand nicht. Also da ist noch Forschung im Feld nötig.
Und um nochmal so ein bisschen auf die Red Flags zurückzukommen, vor allem, wie gesagt, die septische Arthritis, die wir nicht verpassen sollten, für die wir ja eigentlich dann auch eine Gelenkpunktion bräuchten. Würden Sie sagen, bei jedem Verdacht auf Gicht sollte eine Gelenkpunktion erfolgen? Wie differenzieren Sie das?
Wir handhaben es tatsächlich so, dass wir Patienten punktieren und dann gucken, man kriegt ja andere Informationen aus dem Gelenkpunktat auch noch. Ist es zellreich? Was für Zellen sind es? Und eben noch die Mikrobiologie. Also wir sollten uns wieder mehr aufmachen tatsächlich, auch wenn das alles straff ist in der Praxis, gerade in so einem rheumatologischen Setting, zunehmend wieder auch zu punktieren.
Wenn wir jetzt noch mal einen Schritt weitergehen. Wir haben quasi die Diagnose gestellt. Gicht, Sie hatten ja auch schon ein paar der Grundzüge der Therapiemodalitäten besprochen. Wie viel Prozent unserer Patientinnen und Patienten mit einer Arthritis Urica bekommen wir denn eigentlich so in Remission? Weil ich erinnere mich doch dran, viele der Patienten, die neigen ja dann doch dazu, nachdem die vielleicht jetzt erstmal guten Vorsätze, Lebensstiländerungen angewandt werden, dass dann doch schnell wieder verlassen wird. Was geben die Daten da so her?
Ja, das ist ein guter Punkt. Es gibt da auch noch viele Irrtümer oder Unsicherheiten und man muss es mit dem Patienten klären. Es ist scheinbar eine chronische Kondition, dass ich die Harnsäure nicht richtig loswerde. Und ich habe gesagt, 90% tun das über ihre renalen Transporter nicht richtig. Das heißt also, das ändern wir ja nicht, den Zustand. Es gibt Patienten durchaus, die das schaffen, mit einer guten Ernährungsumstellung und Lebensstiländerungen die Harnsäure zu senken, sodass man sogar mal auf Medikamente verzichten kann. Aber in der Regel ist es tatsächlich so, wenn wir Harnsäure senken und wir fangen das an und wir haben den Zielwert vor Augen, dann muss es eigentlich auch lebenslang sein. Wir haben das noch nicht so besprochen. Aber wir als Ärzte, die Patienten werden immer älter, haben natürlich auch andere Ursachen, die die Hypourikämie aggravieren. Das sind eben vor allem Diuretika. Und wenn man sich Medikamentenzettel anschaut, dann haben ja ganz, ganz viele Patienten Diuretika dabei oder eben kardiale Medikation, ASS, niedrig dosiert, Beta-Blocker. All das sind Medikamente, die den Harnsäureausscheidungsmechanismus stören. Auf die kann man nicht verzichten. Und dann muss man eben doch zu der Harnsäuresenkung medikamentös greifen. Wenn der Patient verstanden hat, dass das eine Langzeittherapie ist, dann heißt das also, dauerhaft die Medikation einzunehmen und eben auch Harnsäurekontrollen im Verlauf durchzuführen, um das zu adjustieren oder zu modifizieren. Und eigentlich, wenn der Patient es gut verstanden ist, ist das kein Problem, also kein Adhärenzproblem. Leider wird von vielen angenommen, sie nehmen halt mal Tabletten Harnsäuresenkung ein und dann ist das Ganze wieder gut. Aber dann ist es, glaube ich, ein Gesprächsdefizit und ein Aufklärungsdefizit. Man kann sagen, dass man mit den derzeit vorhandenen Optionen 80% der Patienten tatsächlich über eine Zeit, je nachdem, wie viel Harnsäure da irgendwo rumliegt, das dauert natürlich auch 1-2 Jahre, ehe man das richtig los ist, dann hat man 80% der Patienten tatsächlich in dem Target und die werden ihre Gichtanfälle los. Das ist eigentlich eine gute Botschaft.
Als ich im Studium war, habe ich noch gelernt, Allopurinol für Buxostat bloß nicht im Anfall geben. Wie ist da jetzt die aktuelle Lage oder die aktuelle Empfehlung?
Da gibt es tatsächlich kleine randomisierte Daten und die sagen, man kann theoretisch auch im Anfall anfangen, die Harnsäure zu senken. Praktisch ist das ein bisschen schwierig, weil ich habe gesagt, im entzündlichen Zustand ist die Harnsäure falsch niedrig. Das heißt, ich weiß eigentlich gar nicht, wo ich herkomme. Das heißt, es ist erstmal gut, den Patienten den Anfall zu behandeln, einen zweiten Termin zu geben und dann mit ihm zu besprechen, dass zwar jetzt der Anfall abgeklungen ist, aber eben die Ursache ja nicht behoben. Und dass man dann sagt, okay, Sie haben da solches kristallines Material in Ihren Gelenken und jetzt müsste das raus. Also wir starten die Harnsäuresenkung. Zu diesem Zeitpunkt oder in dem Intervall dazwischen hat man dann mal Harnsäure noch bestimmt, wo wir dann wissen, woher kommen wir denn? Ist die Harnsäure bei 8 oder ist sie bei 10 Milligramm pro Deziliter? Das hilft einem so ein bisschen abzuschätzen, wohin man soll. Aber theoretisch kann man auch im Anfall schon harnsäuresenkend behandeln.
Neben der harnsäuresenkenden Therapie hatten Sie ja auch schon gesagt, die antiinflammatorische Therapie, die wir ja quasi akut im Anfall direkt auch starten sollten mit NSAIs, Colchicin und oder Prednison. Vielleicht noch einmal zurück zum Colchicin, ein Medikament, was ich auch sehr gerne einsetze, wo ich aber doch immer wieder auch so erlebe, dass es dann doch viel zu kurz eingenommen wird. Vielleicht können Sie unseren Zuhörerinnen und Zuhörern nochmal erklären, warum das eben kein Medikament für nur wenige Tage ist.
Also diese Diskussion um das Colchicin ist eine sehr spannende Diskussion. Es ist eines der ältesten Medikamente aus der Naturheilkunde, quasi entlehnt der Herbstzeitlosen. Diese Substanz wirkt sehr gut und sehr spezifisch auf die Zellen, die sich eben über Kristalle ärgern. Und das war früher ein diagnostisches Kriterium. Also die Wirkung bei einem solchen Arthritis auf Colchicin war anzeigend dafür, dass es eine Gicht ist. Das Problem beim Colchicin ist, es hat eine geringe therapeutische Breite. Das heißt, nicht viel hilft viel, sondern es macht dann auch einen großen Schaden. Und deshalb war das also eine Zeit auch richtig ins Hintertreffen gekommen. Man weiß, dass geringste Dosierungen, also 0,5 Milligramm, 1, 2, 3 Mal am Tag gegeben, und das zeigen auch randomisierte klinische Studien, eine sehr gute Wirksamkeit haben. Man braucht das dann nur so lange geben, wie der Anfall besteht. Und dann kann man das wieder aufhören. Das andere ist, Colchicin einzusetzen in der Anfallsprophylaxe. Also das heißt, man hat jetzt eine Harnsäuresenkung gestartet und man weiß, diese Harnsäurepools werden mobilisiert. Das heißt, das Immunsystem ist alert und reagiert mit Anfällen. Das heißt, wenn wir eine Harnsäuresenkung, egal ob über Diät oder Medikament beginnen, dann hilft eine niedrigste Dosierung Colchicin, das Immunsystem zu beruhigen und diese Anfallsprophylaxe mitzuführen. Das ist aus den klinischen Studien zu harnsäuresenkenden Medikamenten rausgekommen, dass man das über einige Monate mitführt. Und das kann durchaus auch als Pill in the Pocket sein. Also wirklich, wenn der Patient merkt, ah, da geht wieder was los, dann das Colchicin rasch zu nehmen. Denn eins der Dinge, die man gelernt hat, ist, dass es darauf ankommt, möglichst rasch nach den ersten Symptomen, bevor sich die neutrophilen Granulozyten halt weiter sagen, hier ist was los, diesen Prozess schon recht früh zu unterbinden. Dann braucht man nur wenig vom Colchicin, wie auch NSAR oder anderes, und kann das relativ rasch wieder beenden. Aber eine Anfallsprophylaxe, wenn wir es wirklich ernst meinen, die Harnsäure senken zu wollen, dauert dann länger.
Ja, liebe Frau Professor Tausche, ganz herzlichen Dank für den tollen Überblick in den Praxisalltag. Zum einen, was die Diagnostik der Gichtarthropathie angeht, aber auch die Abgrenzung zur rheumatoiden Arthritis und darüber hinaus auch über die praxisrelevanten Einblicke bezüglich der medikamentösen Therapie und der Therapieziele. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, es geht Ihnen wie mir. Sie haben wieder einiges mitgenommen. Wer noch nicht genug zum Thema Gicht weiß oder noch mehr lernen möchte, der sei auch ganz herzlich eingeladen zum zweiten Teil unseres Podcasts, wo wir gemeinsam mit Frau Professor Tauscher das Thema noch ein Stück weit vertiefen wollen und hier auch praxisnahe Beispiele Ihnen mitbringen möchten, anhand derer wir nochmal die Fallstricke bei der Diagnostik und der Therapie der Gichtarthritis gemeinsam besprechen möchten. Vielen Dank.
Rheuma nachgefragt. Der Podcast aus der Praxis für die Praxis. Ein Service der Alpha Sigma GmbH.